Augsburg, meine Stadt.
Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Felix Gneuke und ich spreche hier mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist Bettina Ponzio. Sie ist gelernte IT-Systemkauffrau, hat aber mittlerweile einen ganz anderen Beruf. Seit 10 Jahren arbeitet sie als Hochzeitsplanerin und begleitet Paare auf dem Weg zum schönsten Tag ihres Lebens. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Was hältst du eigentlich von diesem Ausdruck, schönster Tag des Lebens? Baut es nicht extrem Druck auf?
Für mich persönlich nicht. Ich bin ein totales Mädchen. Also ich bin mit den Jungs in der Schule eigentlich auch sehr gut zurechtgekommen. Ich bin so zwischendrin nicht so ein Mädchen, auch kein so ein jungen Mädchen, sage ich jetzt mal. Aber ich liebe dieses Thema Hochzeiten. Welches Mädchen will nicht gern Prinzessin sein? Gut, gibt's wahrscheinlich. Aber ich sag ganz ehrlich, also für mich ist das ein ganz normaler Ausdruck, weil jedes Mädchen wünscht sich einen perfekten Tag. Und das war bei mir nicht anders. Und deswegen finde ich den Ausdruck eigentlich richtig. Es ist nur so, für jeden ist der schönste Tag ein anderer Tag. Das muss man natürlich auch dazu sagen, ja.
Okay, aber da merkt man, du bist schon voll drin, ja, in deinem Beruf. Apropos dein Beruf, dieses Wedding Planner, was man ja auch oft hört, also Hochzeitsplaner gefühlt ist noch so, wirkt ein wenig komisch, wenn man das so sagt. Wedding Planner passt besser. Das kennt man jetzt eher aus den USA. Seit wann ist das denn überhaupt so ein Ding in Deutschland?
Ach, eigentlich schon seit ganz vielen Jahren. Also ich weiß noch, die erste Wedding-Plannerin, die ich kannte oder kennengelernt habe, war die, oder Wedding-Planner, es war ein Er, das war der Frank. Es war mit der Hochzeit von Sarah Connor. Nicht, dass ich Werbung machen möchte, aber so bin ich eigentlich drauf gekommen oder so ist mein erster Berührungspunkt gewesen. Und es stimmt schon, dass es in Amerika und in Brasilien und in vielen anderen südländischen Ländern eigentlich schon gang und gäbe ist, einen Wedding-Planner zu haben. Es ist in Deutschland so ein bisschen später gekommen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Okay. Du hast Frank schon erwähnt, den Wedding Planner. Der ist mir bei meiner Recherche auch begegnet und ich war überrascht zu sehen, dass er auch einfach seinem Beruf nach wie vor nachgeht, trotz der vielen TV-Auftritte. Wie viel Realität steckt denn so in deinem Arbeitsalltag von dem, was im Fernsehen bei ihm zu sehen ist?
Also natürlich muss man sagen, wenn man so Fernsehsendungen sieht, dann sind das natürlich sehr, sehr große Hochzeiten oft und sehr prunkvoll und sehr groß und mächtig und wunderschön natürlich auch alles. Es ist nicht bei jeder Hochzeit die Top-Location, das exotische Land, sage ich jetzt mal, sondern das macht ja das aus, dass jedes Brautpaar im Grunde individuell ist. Und meine Paare sind genauso. Also ich habe von Lehrern bis zum Familien, die einfach zum Beispiel nur standesamtlich geheiratet haben, dann Kinder bekommen haben und sich dann 15, 20 Jahre später entscheiden, wir möchten eine große Hochzeit machen, weil sie sich das versprochen haben zum Beispiel. Oder ganz junge Personen, die sagen, boah, wir lernen jetzt noch, machen das Studium, haben gar keinen Kopf, keine Zeit, möchten aber heiraten. Also jede Hochzeit ist individuell und natürlich bedarf es viel Planung. Und was man sagen muss, ist, dass viele Menschen mittlerweile einfach auch gar keine Zeit haben. Das weiß ja jeder, also kann ich persönlich von mir auch sagen, der Tag hat einfach 24 Stunden, ist zu wenig.
Über deine Kunden möchte ich nachher noch ein bisschen sprechen. Ich möchte erstmal noch so kurz an den Anfang gehen, weil ich habe noch nicht geheiratet. Ich war schon auf ein paar Hochzeiten, aber ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das so jetzt bei dir abläuft. Komme ich als Pärchen zu dir und sage, wir wollen heiraten, mach mal? Oder wie läuft das ab?
So ungefähr, genau. Also meine Paare finden mich im Internet überwiegend. Das ist wirklich mein Klientel, die mich explizit auch suchen, einen Planer, eine Unterstützung. Und bei mir ist es immer so, dass wir ein Beratungsgespräch haben. Ich finde das ganz wichtig, weil man muss sich kennenlernen. Die Chemie muss einfach stimmen. Also das ist was sehr, sehr Sensibles, Persönliches. Und man muss das Gefühl haben, der Person vertraue ich das an, da habe ich ein gutes Gefühl. Die Chemie stimmt einfach. Wir können miteinander ein Jahr oder, man muss sagen, bei Corona 2 oder 3 Jahre zusammenarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, dieses Gespräch. Und nach diesem Gespräch erhält jeder Kunde von mir ein Angebot zu der entsprechenden Hochzeit. Ist auch unterschiedlich von der Größenanzahl. Wo möchte ich heiraten? Wie weit weg ist es? Wie sind meine Vorstellungen? Kleine, große Hochzeit. Und deswegen, danach bekommt man das Angebot. Und wenn die Buchung dann kommt, wenn das Paar sich für mich entscheidet, vielleicht auch schon beim Gespräch, dann geht's eigentlich los. Dann starte ich und dann beginne ich mit allen einzelnen Details von A bis Z.
Okay, über die sprechen wir auch gleich noch. Jetzt habe ich mir nur die Frage gestellt, also die Paare haben dich jetzt explizit gesucht. Wann sollte man sich denn überhaupt überlegen, eine Hochzeitsplanerin zu engagieren? Also sage ich, okay, ab 100 Gästen, da sollte man es lieber den Profis überlassen oder alles darunter schaffe ich selbst oder wie sieht das aus?
Also ich muss sagen, seit Corona haben wir ja alle gemerkt oder man merkt den Trend so ein bisschen, dass die Mikrohochzeiten, Mikro-Weddings sehr im Kommen sind immer noch. Das heißt, es sind sehr kleine Hochzeiten, sehr persönliche Hochzeiten und meine kleinste Hochzeit waren 24 Gäste. Auch die haben mich für die Planung gebucht. Das heißt, es macht gar nicht so den Unterschied, oder ist es eine große oder eine kleine Hochzeit, sondern eigentlich eher, habe ich die Zeit, mich darum zu kümmern, oder traue ich mir das zu, diesen Stress, Nebenjob, neben vielleicht Hausbau, neben vielleicht, ich mache noch einen Bachelor dazu. Ich sage ja, das sind so meine Kunden, das weiß ich, dass sie das so mit sich tragen oder dass sie diese Phase des Lebens gerade haben. Und deswegen, diese Personen buchen mich, unabhängig von der Größenordnung.
Dann machen wir mal noch einen Schritt zurück. Wir wissen jetzt schon, wann sollte man dich engagieren, was machst du eigentlich so. Aber ich habe auf deiner Webseite was gesehen, was mir aufgefallen ist und was ich ehrlicherweise ein bisschen kurios fand. Mhm. Da hast du so ein FAQ und da stand, man kann dich auch schon engagieren, damit du hilfst beim Antrag stellen.
Ganz genau.
Und das wäre jetzt sowas, was mir gar nicht eingefallen wäre, da schon eine Expertin zu fragen. Aber wie läuft das denn?
Mei, es gibt natürlich auch Paare oder Personen, Frau oder Mann, es ist unabhängig, die vielleicht sagen, ich weiß gar nicht so recht, wie soll ich denn einen Antrag machen? Ich traue mir das nicht zu oder habe keine Ideen oder bräuchte einfach da Unterstützung. Ich hatte auch schon einen Bräutigam, der da Unterstützung wollte, der gesagt hat, wir sind immer zusammen. Ich weiß gar nicht, wann ich das so zwischendrin mal machen möchte und ich möchte was Originelles. Und deswegen, dann bin ich ein Ansprechpartner für die Männer oder Frauen, die auch sagen, ich würde gerne einen Antrag machen, möchte es, dass es keiner mitbekommt, vor allem nicht mein Partner, weil es ist schwer, wir sind immer zusammen und ich verblabber mich dann und deswegen gebe ich das gerne ab. Und natürlich treffen wir uns, natürlich planen wir das gemeinsam, aber dann weiß derjenige auch safe, ich kümmere mich darum, wir machen ein Datum fest, wir besprechen, wie es stattfindet, wo natürlich der Antrag stattfindet. Natürlich werde ich den Antrag nicht übergeben, sondern derjenige, aber ich helfe bei der Organisation, ich helfe bei den Ideen, ich unterstütze einfach.
Sind das dann so Anträge, wie man sie auch irgendwie von Instagram oder TikTok kennt, wo es dann pompös wird, oder ist auch das ganz Simple, ich gehe auf die Knie und frage einfach irgendwo an einem schönen Ort?
Richtig, genau. Es ist wirklich auch das ganz, ganz Simple. Also der Antrag, den ich jetzt hatte, an dem ich jetzt gedacht habe, war in der Tanzschule. Weil die tanzen sehr gerne und es war sozusagen der Vorwand, wir haben wieder unsere Tanzstunde und dann war es da und mit einem Flashmob von Familie und Freunden. Ach, mit Zetteln, wo so ein bisschen nach und nach die Geschichte erklärt worden ist, wieso, weshalb, warum. Ja, und zum Schluss kam dann der Bräutigam um die Ecke mit dem Ring.
Okay, und der Bräutigam wurde dann wahrscheinlich auch direkt dein Kunde, oder?
Genau, richtig.
Ja, optimal. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, man geht dann gerade mit dem Brautpaar auch durch, wie soll die Hochzeit eigentlich werden? Was wären dann da so die ausgefallensten oder speziellsten Wünsche, die du bisher mal so bekommen hast?
Also das Ausgefallenste ist, ich hatte schon mittlerweile 3 Paare, die in Schwarz geheiratet haben. Das finde ich halt sehr besonders, weil man kennt es ja eigentlich, dass man nur weiß heiratet. Und das finde ich wirklich, das finde ich immer sehr interessant. Ich freue mich dann auch immer, wenn ich Paare habe, die nicht so das klassische Standardbild von einer Hochzeit möchten, sondern wie auch dieses Jahr wieder sie beide in Schwarz und alle Gäste in Weiß. Total unkonventionell, entspannt, wirklich in der Familienfeier. Finde ich toll einfach, wenn ein Brautpaar wirklich seine Wünsche realisiert, ohne sich wirklich da jetzt auch so viel Gedanken zu machen, ob Oma oder Opa das jetzt gut finden, dass wir Schwarz tragen. Einfach ein bisschen, was ihnen beiden gefällt. Und es passt auch dann immer zu den Paaren. Also wenn ich meine Paare kennenlerne, kann ich mir das auch gar nicht mehr anders vorstellen bei denen. Man lernt sich ja kennen und weiß dann, wieso passt es zu denen. Also warum ist das genau ihr Ding?
Macht es dir dann auch mehr Spaß, so außergewöhnliche Hochzeiten zu planen?
Das auch, aber ich liebe natürlich auch meine Paare, die ganz klassisch heiraten. Das ist ganz klar. Es ist für mich immer sehr schwierig, wenn mich jemand fragt, was mir gefällt, kann ich nicht sagen so oder so, weil ich liebe ja diese Vielfalt. Mir gefällt ja wirklich, wenn man in der Branche, wenn man diese Branche einfach machen darf, dann ist es so, dass man mit vielem in Berührung kommt und dass einem auch vieles gefällt und man sich nicht auf eins festlegen kann und sagen kann, nur das gefällt mir, das ist bei mir nicht so. Mir gefällt immer das, was zu meinem Brautpaar wirklich passt, weil ich einfach so ein Bild habe, XY-Paar, die sind so, die mögen das, die haben sich so kennengelernt, dass ihre Vorlieben, ihre Hobbys sind so und deswegen ist es für mich, jedes Brautpaar ist individuell und das finde ich umso schöner.
Okay, also man merkt auf jeden Fall, dass du mit Leidenschaft dabei bist. Ja. Und ich glaube dir auch, dass dir ganz vieles davon gefällt. Aber es muss doch bestimmt auch mal Wünsche geben, wo du dir denkst, oh Gott, bitte nicht.
Nee, ich muss ehrlich zugeben, bis dato war jetzt noch nichts, was ich erwähnen könnte. Da müsste ich jetzt echt lange nachdenken. Nee, das nicht. Das Einzige, was ich bei Hochzeiten, aber das hat nichts mit Wünschen zu tun, was ich immer ganz schwierig finde, wenn Gäste kommen, die nicht eingeladen waren. Oh. Oder wenn jemand mitbringt, das hatte ich schon mal. Das bringt mich ein bisschen, ich bin ein Perfektionist, muss ich zugeben, und plane natürlich alles gerne perfekt. Und wenn natürlich jemand kommt und der war im Tischplan nicht mit eingerechnet, ist immer für mich ein bisschen, da schwitze ich ein bisschen, muss ich zugeben, weil ich das natürlich möchte, dass der Gast sich immer wohlfühlt, aber ist natürlich schon vorgekommen bei Hochzeiten, wo auf einmal jemanden ungefragt einfach so mitgenommen hat, weil der gerade da war und ja, oder auf einmal die neue Freundin oder ja, aber dann finden wir auch eine Lösung, ist auch kein Problem, aber es ist das Einzige, was mich so ein bisschen zum Schwitzen bringt, sag ich mal.
Aber damit kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Thema, was ich habe, Do's und Don'ts bei Hochzeiten. Also ungefragt jemanden mitbringen, ist das ein Don't?
Ja, würde ich definitiv schon sagen, weil wir planen natürlich ein Jahr, eineinhalb Jahre, zwei Jahre im Voraus. Der Tischplan ist darauf ausgelegt, das Essen. Zum Teil hat man wirklich einen Sitzplan, wo mittlerweile mit den Unverträglichkeiten wirklich ganz genau eingezeichnet werden muss für einen Caterer oder fürs Restaurant. Wo wer sitzt? Wo sitzt der Vegetarier? Glutenintoleranz? Was vertragt der nicht? Kein Knoblauch. Also der Sitzplan ist festgelegt, richtig fest, und da darf nicht dran gerüttelt werden. Es dürfen auch die Namensschildchen nicht verändert werden. Also das ist auch ein Don't, hatte ich auch schon mal, dass Gäste gekommen sind und gesagt haben, oh, wir würden gern mit denen und denen zusammensitzen, und hab dann gesehen, wie die einfach die Kärtchen umgeschmissen haben. Also ist auch ein Don't. Sollte man nicht machen. Was ich auch noch empfinde als Don't ist, wenn man, bevor man die Gruppenbilder macht, sich vielleicht schon leger anzieht. Da würde ich vielleicht, wenn es wirklich heiß ist, ein bisschen noch warten, bis die Bilder-Session so ein bisschen rum ist. Also das finde ich immer, ja, hatte ich auch schon mal auf einer Hochzeit, finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn alle ganz schick angezogen sind, wenn es eine schicke Hochzeit ist. Keine Strandhochzeit, das ist klar. Wenn wir eine Hochzeit haben im Garten, die etwas lockerer ist einfach, wo man offenes Hemd hat vielleicht, einfach ein bisschen legerer, strandmäßig, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn man sehr schick angezogen ist und dann sieht man jemanden schon mit kurzer Hose und T-Shirt und einfach, weil es einfach schon so heiß ist. Ich verstehe es, es ist nicht einfach, aber einfach fürs Gesamtbild, fürs Brautpaar. Man kann sich da so ein bisschen, ich sag mal, noch ein bisschen Zeit lassen. Okay. Sehr schön.
Jetzt weiß ich auf jeden Fall auch schon mal Bescheid und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ja jetzt die Seite der Gäste. Wie sieht's denn aus bei der Seite der Brautpaare? Also kann ich zum Beispiel explizit in der Einladung schreiben, bitte keine Kinder mitbringen? Oder ist das mies?
Ja, ich würde auf jeden Fall meinem Brautpaar nicht empfehlen, das in die Einladungskarte zu schreiben. Ich bin ein sehr harmonischer Mensch und denke, das würde, glaube ich, nicht so gut ankommen. Also, wenn, dann würde ich das schon nicht in die Einladung, sondern wenn, dann würde ich es anders kommunizieren. Ich finde das persönliche Gespräch mit meinen Gästen, mit meinen Freunden, finde ich viel, viel besser. Hatte ich auch schon bei Hochzeiten, dass ich Paare hatte, die gesagt haben, boah, es wäre uns lieber, wir würden gern feiern und nicht, dass sich unsere Freunde um die Kinder kümmern können. Aber dann war das persönliche Gespräch einfach die bessere Lösung, dass man miteinander spricht, die Kinder haben, und einfach sagt, hey, wir würden gerne Party machen, würden gerne lange feiern. Ist es für euch okay? Also es kommt ganz anders, wie wenn man miteinander ins Gespräch geht. Es ist ganz andere Sache. Und dann klappt es auch meistens. Dann lässt man halt die Kinder bei Oma und Opa oder bei Freundin. Und dann ist es manchmal auch ungesagt schon so gewesen, dass die Eltern von alleine gesagt haben, wir geben die Kinder ab, weil ihr heiratet und wir möchten für euch Zeit nehmen und möchten mit euch den Tag genießen. Deswegen am besten persönliches Gespräch. Nicht in eine Karte, nicht in eine WhatsApp. Direktes Gespräch ist am besten.
Was aber häufig in den Einladungen drinsteht, ist der Wunsch nach Geschenken. Also was wünsche ich mir? Da werden ja häufig Geldgeschenke, glaube ich, mittlerweile gewünscht. Da kannst du mir auch gerne mal eine Einschätzung geben, ob das wirklich so ist. Was sollte man sich denn wünschen dürfen oder was darf man sich wünschen, ganz direkt gefragt? Und wie fragt man am elegantesten nach Geldgeschenken?
Also ich habe oft das, dass man in der Papeterie, also in den Einladungskarten im Grunde schon mit reinschreibt, dass man zum Beispiel gern eine Finanzspritze zur Hochzeitsreise möchte. Oder wenn man weiß, das Brautpaar baut gerade zum Beispiel, dass man da eine Finanzspritze dazu möchte. Was ganz Originelles, was ich ganz toll auch mal fand, ich hatte ein Brautpaar, die haben ein Spendenkonto eröffnet. Bei einer Organisation, fand ich wirklich schön, hat mich sehr berührt, und wollten, dass dieses gesamte Geld, dass die Gäste alle auf dieses Konto das Geld überweisen, und das wurde alles der Stiftung dann übergeben. Und das fand ich wirklich auch eine ganz nice Idee und fand ich toll einfach. Hat mich total berührt, dass man da so offen und frei damit umgeht und sagt, wir brauchen nichts, wir wollen mit euch einfach Party machen und alles andere schenken wir jemandem, das wirklich benötigt. Fand ich toll. Aber klar, ist kein Must-Have, das war jetzt mal eine Idee. Aber sonst ist es wirklich so, dass man einfach einen netten Satz reinschreibt in eine Karte und sagt, ja, wir hätten gern da vielleicht eine Finanzspritze dazu. Oder wenn ihr uns was Gutes tun möchtet, dann würden wir uns darüber freuen.
Okay, dann wechsle ich mal wieder die Seite. Als Gast, wenn nicht nach einem Geldgeschenk gefragt wird, was kann ich denn schenken? Was ist angebracht?
Also man schenkt keine Haushaltsgeräte mehr, weil man ja meistens eigentlich schon weiß, dass jeder einen Hausstand hat oder eine Wohnung hat und Sachen einfach hat. Gutscheine sind da auch immer wirklich ganz gut. Ich merke auch, dass viele so Therme oder Freunde verschenken oft ein Wochenende zusammen, dass man sagt, man fährt zusammen irgendwo in die Berge und ein Wellnesshotel und macht was Schönes miteinander. Also sowas kommt, glaube ich, ganz gut an. Restaurantgutscheine auch einfach, wo das Brautpaar was gemeinsam Schönes zusammen machen kann. Aber das würde ich wirklich nur empfehlen, wenn man die Person gut kennt und weiß, was ihnen gefällt.
Wir haben jetzt schon mal so abgesteckt, was bei den Hochzeiten vor Ort, was so Do's und Don'ts sind und was du eigentlich so prinzipiell machst. Aber bei dem Punkt möchte ich noch mal genauer drauf eingehen. Du hast schon gesagt, du planst dann so alles von A bis Z. Was gehört denn zu A bis Z?
A bis Z gehört, also ich beginne immer mit der Location-Suche. Das ist so das, der Starter, weil davon hängt im Grunde auch ab, ob wir eine Save-the-Date-Karte zum Beispiel verschicken, dass halt jeder schon Bescheid weiß, am XY-Datum findet die Hochzeit statt. Das heißt, mit der Location-Suche beginnt es dann mit Caterer, Restaurant oder DJ-Band, Floristen, Torte, also im Grunde alles, was mit der Hochzeit zu tun hat, Papeterie, Feuerwerk, explizite Wünsche, ob jetzt eine Sandmalerei, ein Zauberer. Also es ist unbegrenzt. Die Ideen sind unbegrenzt und es kommen ja immer neue Sachen dazu. Funny Facts oder ob man einen Foodtruck haben möchte oder ob man eine Weinverkostung an der Hochzeit haben möchte. Also oder ob ein Brautpaar zum Beispiel aus dem Ausland kommt, hatte ich auch schon öfters. Die reisen ja teilweise am Donnerstag, am Freitag schon an und haben so ein gesamtes Wochenende mit den Gästen. Da hatte ich schon Brautpaare aus L.A. oder jetzt aus New York und da ist wieder eine andere Planung gefragt. Also das heißt, da habe ich dann noch andere Sachen, die ich planen muss. Deswegen gibt es da keine Grenzen.
Das heißt, du planst dann da auch die Reisen für die Gäste?
Sozusagen auch Sizing, ja genau. Das heißt, das Get-Together zum Beispiel hatten wir auch im Riegele schon mal, ein tolles Get-Together, weil viele Gäste einfach aus dem Ausland, die lieben deutsches, bayerisches Essen, das Bier, ganz klar. Und ja genau, dann gibt's dann wirklich so Sizing-Sachen, wo man auch zum Beispiel zum Schloss Neuschwanstein fährt, nach Garmisch, einfach so ein paar Ausflüge. Ist aber immer individuell natürlich, wie die Gäste das oder die Brautpaare es möchten.
Jetzt waren das ja eine ganze Menge Dinge, die du aufgezählt hast. Wie lange dauert es denn so für die einzelnen Schritte? Also was dauert eigentlich am längsten? Ist es die Location-Suche? Das hätte ich jetzt von meiner Seite auch so gedacht, dass es am längsten dauert. Ist es auch so?
Kann man so sagen, genau. Also je näher das Hochzeitsdatum ist, je kurzfristiger wir die Hochzeit planen, desto flexibler, sage ich immer, muss das Brautpaar sein. Weil sogar ein Jahr vor der Hochzeit gibt es natürlich Locations, bekannte Locations oder ich sag mal Locations, die sehr gefragt sind, mit einer bestimmten Personenanzahl, die einfach schon ausgebucht sein können. Wir haben halt nur 4 Samstage und 4 Freitage im Monat. Die Sommermonate gehen so ungefähr ab Mai bis September. Oktober ist meistens auch noch gut, dieses Jahr nicht, aber an sich schon. Und deswegen ist natürlich die Anzahl der Termine begrenzt. Und deswegen, je näher es ist, desto schwieriger wird es und desto mehr Locations muss man vielleicht anschreiben, um natürlich den passenden Termin zu finden.
Aber machst du da noch wirklich Location Scouting sozusagen mit den Paaren immer oder machst du das alleine?
Genau, also das Location Scouting mache ich schon meistens immer alleine. Das ist die Vorarbeit, die man so macht, um dann den Paaren natürlich die richtigen Locations auch anzubieten, um zu wissen, wohin geht's. Geht's Richtung Nordrhein-Westfalen oder geht's Richtung Allgäu oder in welche Richtung gehen wir denn überhaupt? Oder was stellt sich eigentlich das Brautpaar sozusagen vor? Und deswegen, das mache ich selber. Aber die Location-Besichtigungen, die Auswahl der Location, die Vorschläge, die schicke ich dem Brautpaar.
Wie viel ist denn da so gemeinsame Auswahl und wie viel versuchst du auch dann schon so, das ist jetzt eine Unterstellung, das Brautpaar in so eine bestimmte Richtung zu drücken?
Drücken möchte ich nicht, weil ich würde nie jemanden meine Vorstellung aufdrängen. Ich finde, das ist immer ganz schwierig, weil die Vorstellungen sind einfach unterschiedlich. Das habe ich einfach gemerkt bei vielen Dingen. Und deswegen, ich tue ja schon beim Beratungsgespräch, finde ich schon heraus eigentlich, was das Brautpaar möchte. Das heißt, da kitzel ich schon raus, in welche Richtung gehen wir denn? Ist es denn ein Stadel? Soll es denn ein Schloss sein? Ist es was Cleanes? Soll es was Cooles sein? Also da filtere ich schon für mich raus, worum geht's? Was möchten die eigentlich konkret? Und zeig auch da manchmal schon Bilder aus Hochzeiten, wo ich sage, würde euch sowas gefallen, würde euch sowas gefallen? Also da finden wir schon einfach heraus, was ihnen gefällt. Und dann weiß ich eigentlich schon, wohin geht die Reise. Und deswegen dementsprechend schicke ich ihnen auch wirklich das Angebot.
Ja, okay. Also Torte wird gemeinsam ausgesucht. Wird wahrscheinlich auch vorher probiert.
Genau.
Bist du da auch jedes Mal dabei?
Beim Tasting ist es so, dass es meistens so Tasteboxen gibt.
Ah, okay.
Viele Konditoren bieten so Tasteboxen an zu bestimmten Zeiten, wo man die dann abholen kann oder natürlich vor Ort auch in der Konditorei direkt. Und ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, gehe ich schon auch mal. Also das ist auch individuell, muss ich sagen. Ich sage immer meinen Paaren, ich bin so viel mit euch zusammen, wie ihr das möchtet. Ich dränge mich auch nicht auf. Es gibt Paare, die sagen, mach einfach die Termine, wir gehen alleine. Und es gibt aber Paare, die sagen, Bettina, wir möchten, dass du mitgehst. Weil wir einfach möchten, dass du da beratend dabei stehst, dass du für uns dann einfach sagst, wie viel brauchen wir, wie und was und wo. Du kennst dich einfach besser aus. Und deswegen ist das individuell.
Also ich weiß, dass ich beim Tortentesten, glaube ich, sehr gerne immer mit dabei wäre.
Ich auch.
Apropos mit dabei sein, bist du eigentlich bei den Hochzeiten dann auch immer vor Ort?
Genau, da bin ich auch immer vor Ort. Also ich bin im Grunde in der Früh schon da. Ich bespreche mich dann immer mit der Location, mit dem Caterer, mit den ganzen Dienstleistern. Jeder kriegt einen Ablaufplan und ich bin im Grunde genauso früh da wie der erste Dienstleister, der kommt, weil ich natürlich für die Organisation zuständig bin. Ich weiß, wo was hinkommt, ich weiß, was geliefert werden muss und bin natürlich der Ansprechpartner, wenn Strom fehlt, wenn irgendwas nicht geht, wenn irgendwas fehlt. Genau, dafür bin ich ja dann da, damit alles zu seiner Zeit auch steht.
Was sind da so die stressigsten Momente? Wir haben schon vorhin gehört, die Gäste, wenn die irgendwas machen, aber mal jetzt von der Dienstleisterseite aus.
Also natürlich die Vorbereitung vormittags, weil ich will natürlich, dass alles perfekt ist und dass alles eigentlich vor dem Termin schon fertig ist. Ich bin jemand, der gerne lieber 2 Stunden vorher fertig ist als kurz davor, weil ich schon weiß, dass viele Gäste auch 1 Stunde vor der Hochzeit schon da sind. Das weiß ich einfach. Manche reisen an oder manche fahren einfach rechtzeitig los und sind einfach schon vorher auf dem Gelände. Das heißt, ich will immer mindestens 1 Stunde vor der Hochzeit fertig sein, wenn nicht 2. Und das ist so für mich die spannendste Zeit, dass halt alles da ist, dass alles funktioniert, dass jeder alles dabei hat, dass alles steht. Genau. Und auch während dem Dinner, muss ich sagen. Da bin ich auch relativ ein bisschen aufgeregt, weil ich dann möchte, dass natürlich auch alles klappt, dass jeder Gast sein Essen bekommt, dass jeder an seinem richtigen Platz sitzt. Und ja, genau.
Oft ist der Ablauf ja so, dass entweder hat die Hochzeit schon stattgefunden, standesamtlich, und dann danach sozusagen die große Feier und dann Essen, du hast gesagt, Dinner, Fotos und so weiter. Und am Ende ist dann die Party. Bist du da auch noch dabei?
Also ich bin meistens so bis zum Abendessen da. Ich muss gestehen, ich bin meistens immer eh länger da, wie ich eigentlich da sein sollte, weil es ist einfach so, man fühlt sich ja wohl, man möchte auch so, man feiert ja auch irgendwo mit und man arbeitet ja mit Dienstleistern, die zum Teil auch schon Freunde sind oder mit denen man sich super versteht, und deswegen gucke ich da nicht immer genau auf die Zeit, muss ich zugeben. Ich bin dann schon immer länger da, und es gibt aber Hochzeiten, da bin ich wirklich bis Open End da, wenn das Brautpaar das möchte, oder wenn es Hochzeiten sind, die weiter weg sind, dann ist es eh klar, dass ich übernachte. Und dann bin ich eh auch fast bis zum Schluss da. Genau.
Dann erlebst du ja auch viele Hochzeitsspiele mit. Das ist ja auch immer ein heikles Thema. Was sind dann deiner Meinung nach so die besten und die schlechtesten?
Schwierig zu sagen, weil ich muss ehrlich zugeben, viele Paare mögen das gar nicht mehr so sehr. Also ich habe schon bei den Erstgesprächen, höre ich immer die Paare, also wir möchten auf gar keinen Fall das und auf gar keinen Fall das, und bitte, du musst definitiv da sagen, Einhalt gebieten und sagen, wollen wir nicht. Also das muss ich sagen, der Trend geht schon eher dazu, dass man das nicht mehr möchte. Auch so der Brautverzug und so ist bei mir, bei meinen Paaren sehr selten geworden mittlerweile. Aber ich mag immer Spiele, die definitiv nicht lange dauern. Also 5, maximal 10 Minuten, wo wirklich alle Gäste mit einbezogen werden. Und vielleicht auch schon Spiele. Ich mag es ja gerne, wenn man vielleicht auch schon während dem Sektempfang beginnt. Und nicht unbedingt am Abend wird zwischen Dinner, wenn eigentlich alle schon nach dem Essen Party machen wollen. Also eine gute Planung gegenüber dem, also auf dem ganzen Tag sozusagen entsprechend, ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man da überlegt, was baut man ein. Nicht zu viel auch vor allem, weil ich weiß, viele sind sehr engagiert manchmal und möchten das und meinen, es ist zu wenig. Manchmal ist zu viel, lieber weniger ist mehr, sage ich immer. Und ja, schöne Spiele sind auf jeden Fall Spiele, wo man lachen kann, wo, wie gesagt, die Gäste mit einbezogen werden. Spiele, wo das Brautpaar so ein bisschen oder der Bräutigam sich so ein bisschen, ja, ich sag mal, zum Clown wird. Das mögen ja ganz viele Paare nicht, das weiß ich ja immer. Viele mögen das nicht, weil sie schon einfach mit beiden Beinen im Leben stehen, erwachsen sind und sagen, ja, das wollen wir nicht vor Eltern, vor Familie. Aber das ist auch wirklich gesellschaftsabhängig. Also ich hatte auch schon Hochzeiten, wo es Dance-Battles gab. Ist auch nicht für jede Gesellschaft das. Aber das war einfach eine Gesellschaft, wo viel Jugend auch mit dabei war, Mädchen wie Jungs. Und die haben sich dann gebettelt und fand ich auch eine mega tolle individuelle Idee. Und man muss aber so eine Hochzeitsgesellschaft haben. Das kann man auch nicht. Nicht jede Hochzeitsgesellschaft ist gleich. Manche sind verspielter, andere wiederum gar nicht.
Das heißt aber auch, die Gäste müssen potenziell ihre Pläne für Spiele vorher bei dir anmelden oder gehst du am Tag dann noch dazwischen so, nee, das spielen wir heute nicht.
Also es ist schon so, genau, die sollten es schon bei mir vorher anmelden. Das kommunizieren wir aber auch schon in der Einladungskarte, dass es schön wäre, wenn ich es wüsste, weil wir einfach das zwischen dem Essen planen müssen. Die heiße Phase ist einfach das Dinner. Da möchte jeder ein warmes Essen haben, dass es auf dem Punkt ist und deswegen plane ich den ganzen Tag und deswegen wissen auch die Trauzeugen alle, dass ich der Ansprechpartner bin. Das heißt, alle kommen an mich. Das finde ich auch sehr schön, weil sie fragen dann auch, was könnten wir machen? Ist das eine gute Idee? Hast du Vorschläge? Und deswegen finde ich das immer ganz, ganz toll, wenn sie an mich kommen und ich dann wirklich das steuern kann, wann was ist und ja, wie viel auch. Genau.
Du hast vor 5 Jahren in einem Artikel bei uns mal gesagt, ich habe bei jeder Hochzeit Tränen in den Augen. Ist das noch so, dass stumpft man mit der Zeit einfach ab?
Nee, das nicht. Ich bin sehr emotional. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das ist ja das. Man lernt die Brautpaare kennen und ist mindestens ein Jahr mit denen einfach in Planung. Das heißt, da entwickelt sich schon etwas. Also man mag sich einfach. Das muss man ganz klar sagen. Es entstehen auch Freundschaften. Und deswegen ist es einfach so. Wenn dann die Trauung ist und ich höre dann den Trauredner reden oder die haben Gelübde oder ich sehe sie, wie sie dann Bilder machen und so, das berührt mich schon sehr emotional, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil so mit jeder Hochzeit weiß ich ja, dass dann das Ende naht, dass man sich ja nicht mehr sieht. Und das ist oft das, was die Brautpaare auch sagen. Die sagen dann immer, weil Bettina, was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt hören wir uns gar nicht mehr, jetzt schreiben wir uns gar nicht mehr. Das ist auf einmal alles vorbei. Sage ich ja, mir fehlt es dann auch, muss ich ehrlich zugeben. Und deswegen, ich bin schon immer noch sehr emotional.
Das heißt aber auch, du bist mit einigen Brautpaaren noch befreundet.
Ja, schon. Und immer, wenn wir uns sehen, auf irgendwelchen Stadtfesten in Augsburg oder egal, wo wir sind, also wir freuen uns immer wieder. Da ist einfach, ich bin ein Teil von deren Leben. Und das ist aber auch bei mir mit jedem Brautpaar, verbinde ich etwas.
Das hört sich sehr schön an.
Ja.
Wenn du aber so lange brauchst, das soll jetzt nicht wie ein Vorwurf klingen, es dauert einfach. Wenn du es aber so lange brauchst, diese Hochzeiten zu planen, wie viele planst du denn da überhaupt so im Jahr?
Also ich plane pro Monat, nehme ich wirklich maximal 2 Hochzeiten an, weil ich einfach die anderen 2 Wochenenden für meine Familie auch hernehmen möchte. Mir war das immer wichtig, dass ich da ausgeglichen bin. Und dann weiß ich natürlich auch nicht, wenn ich aus dem Ausland Paare habe, wie zeitintensiv wird das? Das weiß man einfach vorher nicht. Weil wir treffen uns, die planen bei mir die Hochzeit und dann in der Planung kristallisiert sich heraus, okay, wir kommen eine Woche vorher und dann hätten wir gerne noch das und das und das und das. Und deswegen nehme ich wirklich maximal 2. Ich hatte auch schon mal 3, aber eigentlich will ich 2 pro Monat haben. Und das, wie gesagt, von Mai bis Oktober ist so die Hauptsaison. Das heißt so, ja, 11, 12 hatte ich schon mal in diesem Zeitraum und das ist schon wirklich einiges, weil es ist eigentlich fast jedes zweite Wochenende, wo ich auf einer Hochzeit bin. Und das ist schon sportlicher.
Jetzt planst du also, du organisierst, du triffst dich mit dem Brautpaar, du bist bei Hochzeiten, also schon sehr viel Hochzeits-Content, sage ich jetzt mal, in deinem Leben. Und dann gibt's noch Hochzeitsmessen. Die fallen mir immer wieder auf, weil die halt plakatiert in den Städten sind und dann heißt es, hier für Brautpaare und so weiter. Ist das dann überhaupt was, wo du Brautpaaren empfehlen würdest, geht da hin oder ist das eher so ein Business-Ding, wo du dann bist?
Also das empfehle ich definitiv. Ich finde das sehr, sehr gut, um sich einfach so ein bisschen anzugucken, was es gibt, was möglich ist und auch vielleicht gute Dienstleister schon mal auszuloten. Ich finde das definitiv eine tolle Sache. Wir haben tolle Hochzeitsmessen hier im Raum Augsburg, in München auch, aber in München ist die Problematik, es gibt Hochzeitsmessen, die sehr, sehr groß sind, mit 100 Dienstleistern. Das ist natürlich für mich als Dienstleister mega toll, wenn ich da mal bin, weil ich treffe da ganz, ganz viele Kollegen, finde ich ganz, ganz schön, aber ich merke, dass es für die Brautpaare einfach too much ist. Die sind dann einfach fix und fertig. Das sieht man an den Gesichtern. Deswegen kleine Messen sind ganz schön. In Augsburg gibt's wie gesagt ganz, ganz viele tolle, empfehle ich, weil man sich einfach tolle Ideen holen kann und definitiv eine gute Sache. Definitiv.
Bei diesen Messen sieht man ja auch immer die aktuellen Trends. Was sind denn so die aktuellen Trends? Ich bin da wirklich gar nicht drin.
Ja, 2025 wird sehr knallig. knallige Farben, also dunkles Blau, ein dunkles Grün, Violett, Orange, Pink. Mag natürlich nicht jedes Brautpaar, aber man will so ein bisschen frische Dynamik, eine dynamische, frische Hochzeit will man einfach dadurch diesen Touch verleihen. Sonst an sich, viele Brautpaare bei mir mögen es aber auch noch sehr clean. Auch für nächstes Jahr sehr weiß und beige. Was wie gesagt jetzt nicht unbedingt der Trend für 25 ist, aber ich merke, dass die Brautpaare da einfach noch das ganz, ganz toll finden. Sonst viele Foodtrucks oder Foodstationen sind gefragt. Man hat zum Sektempfang nicht unbedingt immer die Häppchen, sondern vielleicht eine Pizzastation oder Flammkuchen und eine Ginsstation. Also man wird, was Essen angeht, auch viel origineller, dass man auch viel mehr Stationen hat, wo sich die Gäste auch bewegen, nicht mehr nur das gesetzte Essen, nur noch sitzen. Das ist nicht mehr so attraktiv. Man will es ein bisschen individueller, personalisierter haben. Signature-Cocktails sind auch immer so eine Sache, dass man persönliche Cocktails erstellt. Alkoholfrei natürlich auch für jeweiligen Gäste. Ja, und dann, ja, Individualität ist einfach ganz, ganz wichtig bei den Brautpaaren. Jeder möchte so seinen Teil und seine persönliche Hochzeit haben, ob es in der Papeterie sich widerspiegelt, über Bilder, über Reisen, die sie gerne machen, Musik, die sie verbindet, Hobbys, die sie verbindet. Ja, ist immer unterschiedlich. Aber persönliche Hochzeiten, auch kleine Hochzeiten, wie ich vorher schon gesagt habe, immer noch im Trend. Oder auch so komplette Wochenenden, wenn es weiter weg ist. Das ist auch natürlich immer noch ein Trend.
Ich merke, ich hätte diesen Podcast nicht aufnehmen sollen mit einem leichten Hungergefühl. Das ist schlecht. Du hast gerade über ganz viele Trends gesprochen, was alles sehr modern und auch irgendwie sehr farbig und so weiter. Aber gefühlt ist ja eine Hochzeit auch immer noch was sehr Klassisches. Einfach das Konzept Ehe sowieso. Und die Hochzeitskleider verschwinden ja nicht. Gibt's da auch irgendwelche Trends oder ist die Braut nach wie vor in weiß und geht in diese klassischen Läden? Hier in Augsburg, Augsburg-Oberhausen, gefühlt in der einen Straße irgendwie 6 Brautgeschäfte. Und da sieht das meiste noch sehr klassisch aus.
Ja, also es gibt, bei den Brautkleidern gibt es eine wahnsinnsgroße Auswahl. Also tiefe Rückenausschnitte sind immer noch sehr in. Mittlerweile wieder Ärmel und Rüschen und große Schleifen, Perlen. Also da ist schon viel los mittlerweile. Und auch Federn und individuelle Kleider. Natürlich habe ich auch Paare, die klassische Kleider möchten oder auch Prinzessinnenkleider möchten. Aber es geht auch mehr dazu, dass man einfach ein bisschen auffallen möchte. Oder auch ein ganz cleanes Kleid. Aber das ist, wie gesagt, es hängt davon ab, was das Brautpaar für eine Hochzeit haben möchte, welcher Stil. Aber der Trend ist schon hingehend, dass die Kleider immer ausgefallener werden. Cutout, also Ausschnitte dann, rückenfrei, ein tiefer Ausschnitt. Es gibt da keine Grenzen. Es wird immer individueller. Es gibt ganz viele tolle Kleider. Gut, dass ich nicht heiraten muss.
Und wie ist das bei den Männern? Ist es immer noch so, okay, ich nehme einen schicken Anzug und dann, ich bin raus?
Schicke Anzüge sind definitiv immer noch, aber die Farben, es gibt ganz, ganz viele tolle Farben mittlerweile. Erdtöne, dunkelgrüne Töne, die sehr, sehr toll sind. Ich hatte jetzt auch einen Bräutigam oder die Bräutigame, die legen auch jetzt mehr Wert, auch sich einen Anzug schneidern zu lassen. Es muss nicht immer auch nur in einem Brautladen sein, sondern viele legen auch Wert, zu einer Schneiderin zu gehen. Haben wir ja in Augsburg ja auch ganz tolle. Und dass es einfach individueller, maßgeschneidert ist, dass der Mann auch einfach sagt, ja, ich kriege einen richtig edlen, tollen Anzug. Natürlich gibt es auch die Bräutigame, die sagen, ach, ich gehe jetzt irgendwo da in einen Laden, sind tiefenentspannt und sagen, kauf da irgendwo meinen Anzug. Keine Ahnung, 4 Monate vorher oder so ganz tiefenentspannt. Habe ich natürlich auch. Aber auch da die Männer mögen ausgefallene Schuhe, Lackschuhe, auch ein bisschen James-Bond-Style. Es ist aber auch, wie gesagt, auch wieder abhängig. Was ist es? Also wie ist mein Bräutigam? Ist es junger, fresher? Ist es eher einer, der total leger ist und es eine legere Hochzeit im Garten ist, irgendwo auf dem Hügel? Also es kommt wirklich drauf an, welches Thema haben wir?
Ich merke auf jeden Fall, dass das viel breiter ist, dieses Feld, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber bei einer Sache bleibe ich immer so ein bisschen hängen. Kleider, Anzüge, Location und so weiter, das kostet ja alles viel, viel Geld. Wie viel zahlt man denn heutzutage für eine Hochzeit? Und wo kann man da am ehesten sparen?
Ja, die Preise, es ist immer schwierig, so einen Preis zu nennen, weil natürlich eine Hochzeit entscheidend ist auch an der Personenanzahl, an den Geschmack. Wo heirate ich? Was stelle ich mir denn vor? Wie soll der Tag sein? Deswegen kann man das nicht pauschalisieren. Aber natürlich kostet eine Hochzeit ein bisschen was. Sparen kann man definitiv, wenn man sagt, bei der Papeterie vielleicht, dass man ein bisschen weniger Blumen nimmt, gute Dienstleister sich auch aussucht, die auch gute Angebote, Preis-Leistungs-Angebote haben und wirklich auch dann guckt, muss ich dann eine große Hochzeit feiern oder lade ich wirklich so die wichtigsten Personen ein. Deswegen ist auch der Trend so nach Corona zu kleinen Hochzeiten. Ich merke immer mehr, dass die Brautpaare sagen, wir möchten wirklich nur die, die uns wirklich wichtig sind im Leben, mit denen wollen wir feiern. Es ist nicht mehr so wie früher, ich muss jetzt die einladen und die und meine Eltern sagen das und hier und da. Das merke ich, das ist so ein bisschen weggegangen. Also man nimmt mehr, das ist viel mehr wichtiger, die Quality Time. Also jeder möchte es so machen, wie ich mir das vorstelle. Ich muss jetzt niemanden einladen, sondern ich möchte jemanden einladen und das muss jemand sein, der aktuell in meinem Leben auch wirklich eine Rolle spielt.
Okay, ja, interessant auf jeden Fall. Trotzdem lasse ich dich nicht ganz vom Preis weg, weil du hast bei uns mal mit unserem Wirtschaftsredakteur Michael Kerler, dem standst du mal Rede und Antwort, was so Preise bei Hochzeiten sind. Und der Artikel ist von 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da wurde jeder einzelne Punkt aufgeschlüsselt. Ich verlinke das auch in den Shownotes, was irgendwie die Torten kosten von bis. Und wenn ich mich richtig erinnere, kam im Endpreis raus von bis 14.000 bis, ich glaube, 23 oder 27.000. Das hast jetzt du besser im Kopf, hoffentlich.
Ja, es ist definitiv nicht mehr aktuell, der Preis. Ja, man muss halt auch ganz klar sagen, jeder Mensch kennt es ja auch. Es ist vieles einfach teurer geworden, auch jetzt nach Corona, auch jetzt durch die ganze Situation in der Welt. Und deswegen merkt man das natürlich dann auch, dass gewisse Produkte und Preise einfach teurer sind, weil ich bin ja auch im Gespräch mit den Dienstleistern, mit allen Dienstleistern, ob von Caterer bis Blumenhändler. Es ist einfach nicht so einfach, gewisse Produkte herzubekommen, auch gut Personal einfach herzubekommen oder einfach gewisse Warenkosten einfach, Lieferschwierigkeiten. Also erzählt mir jeder, es ist nicht einfach geworden seit Corona. Und das spiegelt sich natürlich auch irgendwo im Preis wieder, weil man ja selber auch mehr bezahlen muss für gewisse Sachen. Und deswegen ist es schon so, eine Hochzeit, my roundabout, mit 100 Personen, man muss mittlerweile wirklich um die 25.000, 30.000 einfach definitiv rechnen. Also gewisse Produkte kosten einfach. Natürlich geht's immer weniger, ganz klar. Aber es ist die Frage, was möchte ich einfach haben? Also mir ist ganz wichtig, wenn ich Paare habe, dass ich ja da schon im Erstgespräch auslote, was ist euer Budget, was habt ihr euch gesetzt? Und daraus entwickle ich dann im Grunde auch das Konzept dafür, welche Dienstleister biete ich an. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im Budgetrahmen bleiben. Und für mich ist es absolut nachvollziehbar, wenn jemand sagt, wir haben, keine Ahnung wie viele Personen, 80 Gäste und wir haben aber nur so und so viel Budget. Dann müssen wir schauen, das ist für mich natürlich die schwierigere Aufgabe, dass wir aus diesem Budget das meiste rausholen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also mir liegt es fern, jemanden über sein Budget zu bringen, weil das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Hochzeit immer etwas Positives ist. Und ich finde ganz wichtig, dass man eine Hochzeit nicht auf Schulden aufbaut, sondern dass eine Hochzeit finanzierbar ist in dem Rahmen, wo man hat. Und da kann man jede Hochzeit schön machen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Gibt es denn irgendein Mindestbudget, was ich trotzdem haben sollte?
Oh, das ist immer so schwer zu betiteln, weil da müsste ich wissen, was das Brautpaar einfach haben möchte, was die Vorstellungen sind. Aber es ist auch wirklich so, in meinem Erstgespräch mache ich oft so eine Vorrechnung. Also das heißt, wenn ich schon weiß, was das Brautpaar möchte, drehe ich mein Blatt um und fang an zu rechnen und sag, okay, also das kostet ungefähr so und so viel, das ungefähr so und so viel, da können wir sparen. Und dann zeige ich schon Brautpaar, was ungefähr, wo wir ungefähr definitiv liegen würden, was so das Mindestding wäre. Genau. Und wo wir einsparen können.
Es gibt noch einen Effekt, da musst du mir jetzt mal sagen, ob der stimmt oder nicht. Wenn irgendwo Hochzeit draufsteht, ist es nochmal teurer. Also Blumen und dann so, die sind für die Hochzeit direkt teurer. Karten, die sind für die Hochzeit direkt teurer. Stimmt das oder ist das nur so eine falsche Wahrnehmung?
Ich glaube, man nimmt es so wahr, weil natürlich ein Hochzeitskleid ist anders wie ein Abendkleid. Das ist natürlich klar. Oder das heißt, wenn ich jetzt ein Brautstyling habe, ist es anders, wie wenn ich mich einfach zum Friseur gehe, mir die Haare mache und mir ein Tages-Make-up machen lasse. Es ist halt einfach anders. Man muss das ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt als Braut aber ein Styling haben möchte, muss ich auch, oder das empfehle ich auch immer, einmal ein Probestyling machen. Also ich lasse nichts im Zufall zu. Und das hat halt einfach seinen Preis. Also eine gewisse Dienstleistung hat halt einfach seinen Preis. Es ist immer doof gesagt, aber wenn ich jetzt einen Handwerker kommen lasse, hatte ich jetzt auch vor kurzem, das hat auch einfach seinen Preis. Weil jeder muss ja irgendwie seine Rechnungen bezahlen. Und nur weil Hochzeit draufsteht, würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt teurer ist. Ich habe wirklich verschiedene Dienstleister in verschiedenen Preissegmenten. Nur man muss halt recherchieren. Also ich bin jemand, der, ich bin ein Schwabe und ich bin ein Schnäppchenjäger. Und ich suche gerne und suche immer ganz, ganz viel, um gute Preise für meine Brautpaare zu finden. Das muss ich sagen. Also da bin ich sehr bestrebt, dass ich den Bestpreis immer raussuche. Aber die Qualität darf nicht leiden. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Weil man kann den Tag nicht wiederholen.
Ja, das ist ein guter Satz. Ja. Du hast schon gesagt, jede Leistung hat seinen Preis. Wie viel zahlen Paare denn für deine Leistung, für das Plan? Ist das so ein fester Prozentsatz? Richtet sich dann also nach dem Preis der Hochzeit oder einfach eine feste Summe, die da zahlen?
Also nee, das richtet sich wirklich nach der Größenordnung. Also erstmal natürlich, wie groß ist die Hochzeitsgesellschaft? Wo findet die Hochzeit statt? Also wie weit weg ist es von Augsburg aus? Ist es vielleicht sogar im Ausland? Und dadurch berechne ich oder ja kalkuliere ich dann, wie viel wird das denn Zeitaufwand haben oder wie viel Planung bedarf es einfach. Und dann erstelle ich halt ein Angebot. Aber es gibt keinen festen Preis, weil es ist wirklich individuell. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, durch die ganzen 10 Jahre habe ich auch gemerkt, wie viel während der Planung einfach noch unkalkuliert an Zeit und Änderungen und Veränderungen dazukommen. Allein die Corona-Zeit hat einfach gezeigt, wie viel mehr Arbeit und mehr Aufwand es war, was man einfach nie gedacht hätte, dass man alles nochmal neu rumplanen muss. Aber ja, ich muss einen gewissen Betrag natürlich verlangen, aber das ist individuell. Also ist kein Standardpreis für jeden.
Vom Preis würde ich gerne wieder auf die Kunden kommen, die du hast. Du hast am Anfang schon mal erwähnt, das ist ganz bunt gemischt. Also da sind Studierende dabei, aber auch Leute, die eigentlich schon sehr lange zusammen sind und auch das Geld haben. Deswegen musst du das nicht wiederholen. Aber mich würde interessieren, wen hättest du denn gerne als Kunden? Also wer wäre denn so dein Wunschkunde? Okay, ist es dann irgendwie der, ich sag jetzt mal ganz klischeehaft, der reiche Münchner, der dir sagt, okay, plane einfach mit so viel Budget, wie du willst? Oder was hättest du am liebsten?
Ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich über jeden Kunden, über jede Hochzeit. Ich weiß, dass das in der Branche schon auch natürlich die Vorstellung gibt, man plant auch eine Hochzeit ab einem gewissen Budget, spielt aber für mich keine Rolle. Ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich Menschen begleiten darf bei der Hochzeit und für mich macht es keinen Unterschied, ob es jetzt derjenige ist, der sagt, plan, was du möchtest, das Budget ist offen. Was natürlich schön ist, ganz klar, weil man kann ja dann planen, was man möchte. Man kann viele Blumen machen, man kann sich so ausstaffieren und ausschmücken, wie man möchte. Aber es spielt für mich eher keine Rolle. Ich glaube auch, dass auch gewisse Hochzeiten in einem gewissen Rahmen auch einfach auch sehr anspruchsvoller sind. Einfach anders. Und ich bin ein sehr menschlicher Typ. Ich liebe es, wenn ich mit Menschen einfach zusammen bin, die so sind wie ich. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Und ich liebe auch Menschen, die auf derselben Ebene sind wie ich. Die einfach, egal was sie machen. Und deswegen spielt es auch für mich gar keine Rolle, woher sie kommen, wer sie sind, welchen Status sie haben. Ich habe eins nur gelernt in den 10 Jahren, ich muss meine Kunden definitiv googeln, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Nicht, weil das wichtig ist, wer das ist, sondern einfach, weil, damit ich einfach auch vorbereitet bin. Die Vorarbeit, wie wir vorher davor gesprochen haben, es ist schon wichtig, dass man einfach genau dann weiß, genau, was jemand vielleicht für Vorlieben hat, was er beruflich vielleicht macht. Das ist schon auch ganz wichtig für meinen Beruf, einfach für die Planung, weil ich dann einfach schon weiß auch, was so die Vorlieben sind und wo welches Thema wir vielleicht auch veranschlagen. Genau.
Man merkt, du musst ganz schön viel recherchieren, gar nicht so unähnlich zu uns Journalisten. Ich habe auch recherchiert und ich habe gelesen, dass die erste Hochzeit, die du organisiert hast, deine eigene war. Wie war die denn so und würdest du die mit dem Wissen von heute nochmal so machen?
Also ich würde definitiv nichts verändern, wenn es nochmal 2008 wäre, weil natürlich jetzt auch andere Sachen zu der Zeit in waren. Aber natürlich, wenn ich jetzt sehe, was ich 2008 geplant habe, farbtechnisch, würde ich natürlich jetzt meine Hochzeit anders planen. Nein, mein Hochzeitskleid finde ich immer noch toll und es war auch alles super, es hat auch alles geklappt und ich muss auch sagen, dafür, dass ich es noch nie gemacht habe, habe ich wirklich mit meiner Hochzeit, mit der Planung meiner Hochzeit gemerkt, dass das mir liegt, dass ich das gerne mache. Wir mussten auch einen Caterer suchen, eine Location suchen, also es war auch sehr aufwendig, wir sind nicht einfach wo rein und dann war alles da. Ich habe da einfach schon gemerkt, das ist etwas, was mir gefällt. Das ist ein Thema, wo mir Spaß macht und es könnte ich mir vorstellen, beruflich das zu machen. Und deswegen würde ich nichts verändern. Jede Sache war top, weil ich sie auch geplant habe, weil ich auch wirklich geguckt habe, wie ist der Ablauf, zack, zack. Das war natürlich für uns beide auch nicht so einfach, weil wir mussten natürlich, waren sozusagen die Organisatoren von unserer eigenen Hochzeit. Aber genau, mein Mann sagt immer, hätte es da schon viele Hochzeitsplaner gegeben, hätten wir vielleicht auch einen gebucht. Definitiv.
Du hast gerade eben gesagt, du hast 2008 geheiratet. Du bist jetzt seit 10 Jahren Hochzeitsplanerin. Da gibt's ja auch noch eine Lücke dazwischen. Und am Anfang habe ich erwähnt, du bist gelernte IT-Systemkauffrau. Wie kommt man denn von da nach da.
Genau. Also IT-Systemkauffrau wurde ich, weil als ich meine Ausbildung begonnen habe, meine Mama bei einem großen Konzern gearbeitet hat, ich da meine Ausbildung begonnen habe, das war ein Zukunftsberuf, IT war ja die Zukunft sozusagen. Und deswegen habe ich das viele Jahre, also 18 Jahre im Grunde gemacht, auch lange noch nebenzu, bevor ich mich selbstständig gemacht habe oder nebenbei. Zwischen meiner Hochzeit und der Selbstständigkeit kamen meine Kinder. Also ich wollte immer sehr jung Mama werden und das war mein größtes Ziel nach der Hochzeit. Und deswegen war da so die Lücke, weil ich gemerkt habe mit den Kindern und dem Arbeiten, dass es schon immer so war, dass uns das Wochenende gefehlt hat. Also wir beide kommen aus dem Einzelhandel und haben da gemerkt, dass wir beide einfach immer nebeneinander am Wochenende gearbeitet haben. Und das wollten wir nicht. Und daraus ist so die Idee entstanden, was könnte ich machen, um dass wir mehr Quality Time haben, mehr mit der Familie auch, mehr mit den Kindern, mehr Zeit für die Kinder. Und so haben mir viele dann schon immer gesagt, warum machst du das nicht mit den Hochzeiten? Es liegt dir doch. Und habe das einfach dann ohne viel Aufwand, nur die Internetseite, habe gesagt, okay, ich probiere es einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gell? Und habe das dann einfach so probiert. Und deswegen war das dann, als meine Kinder schon ein bisschen größer waren, da war mein, ja, 2009, 2011 kamen meine Kinder, also im Grunde so 5 Jahre danach, nach dem Großen, habe ich mich dann entschieden, jetzt ist die Zeit, jetzt könnte ich es mal probieren. Genau. Und das war wirklich auch die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Und wie kommt man da dann zu seinen ersten Kunden und Kundinnen?
Einfach nur durch die Internetseite. Man muss eine Internetseite haben, das hatte ich. Und die war wirklich gut positioniert. Es ist wichtig, dass der Kunde dich wirklich auf der ersten Seite findet. Das ist schon so, das ist mein Schaufenster. Und natürlich war ich auch auf Messen. Habe aber mit Jahren dann auch festgestellt, dass auf Messen jetzt nicht die Kunden sind, die wirklich mich jetzt buchen, mein Klientel. Was ja auch total in Ordnung ist, aber ich konnte viel lernen über die Messen, einfach über Kunden, über Dienstleister kennenlernen, so ein bisschen was ausloten. Und habe dann aber gemerkt, durch meine Internetseite, dass mich, nachdem ich eröffnet habe, 1,5 Monate später, eigentlich habe ich die erste Hochzeit schon gehabt. Die habe ich auch in 1,5 Monaten geplant. Also wir hatten auch nicht sehr, sehr viel Zeit. Das war die Blitzhochzeit.
Direkt mal eine Challenge.
Ja, direkt mal eine Challenge, wohl wahr. Aber war alles wirklich super und ich habe gemerkt, dass das ist einfach das, was mir liegt. Und dann kam das so mit den Jahren. Also wenn man gut zu finden ist im Internet und mir war es auch immer wichtig, dass ich Rezensionen habe, dass ich einfach Bewertungen von Kunden habe, von echten Kunden, dann wissen die Personen einfach, wie ich bin. Und ich glaube, ganz wichtig ist, auch wenn man sich dann kennenlernt, dass es einfach stimmt. Und ich liebe es einfach, mit Menschen zu arbeiten. Das habe ich auch in meinem ersten Beruf schon gemacht. Da viel Erfahrung sammeln können, habe auch keine Angst vor Menschen, gehe gern auf Menschen zu lernen, gern neue Leute kennen. Und ich glaube, das merken die Menschen. Ich bin ein sehr aufgeschlossener Mensch und bin an jedem interessiert. Und deswegen mag ich ja auch meinen Job.
Das ist auch das Wichtigste.
Genau.
Du hast gesagt, du hast das Unternehmen selbst gegründet. Jetzt führst du das aber mit deinem Mann zusammen. Auf deiner Webseite steht allerdings überall dein Name. Mhm. Bleibt dir lieber im Hintergrund.
Ja, also nee, ich bin schon die Hochzeitsplanerin. Ich unterstütze da meinen Mann. Aber mein Mann ist wirklich an jeder Hochzeit mit dabei. Also wir haben das im Grunde von vornherein schon auch zusammen gestartet. Ich und mein Mann, also mein Mann ist mein bester Freund, muss ich wirklich sagen. Und wenn wir zusammenarbeiten, wir funktionieren einfach. Er sieht Dinge genauso wie ich sie sehe, ohne Worte. Er ist sozusagen das Gegenpuzzle. Er ist so der Plan B-Denker. Das passt wirklich super zusammen und ich könnte mir niemanden besseren vorstellen, der mit mir so eine Hochzeit wuppt. Natürlich hatte ich auch schon Freunde, die mich unterstützt haben, wo ich weiß, die sind organisatorisch, die können das wirklich super. Ohne die haben mir auch oft geholfen. Ohne die hätte ich viele Dinge auch nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Da danke ich auch für die Unterstützung von meinen ganzen Freunden und Family. Aber mein Mann ist wirklich so, wir zwei so sind eigentlich Hochzeitsplaner Poncio. Das sind wir zusammen. Wir sind die Symbiose, sage ich immer. Und das mögen auch meine Paare. Wenn die uns kennenlernen, also beim Beratungsgespräch bin ich ja da, aber dann später in der Planung, Location-Besichtigung ist mein Mann dabei. Teilweise auch bei den Besprechungen ist er dann auch nochmal dabei. Da lernen die Brautpaare auch meinen Mann schon kennen. Und die schätzen das wirklich sehr, dass wir zu zweit auch sind. Das ist eine Mega-Unterstützung auf einer Hochzeit mit 150 oder wir hatten 320, war so das Größte, was wir hatten. Dann ist das natürlich sehr, sehr gut, wenn man zu zweit oder zu dritt sogar ist.
Okay. Man merkt, ihr seid auf jeden Fall ein Team, aber wir möchten noch mal kurz zu dir zurückkommen. Wenn jetzt dein Mann nicht dabei wäre und du dürftest eine Hochzeit planen mit so viel Budget, wie du willst und Aufgabe ist einfach perfekte Hochzeit, so wie du sie perfekt findest. Wie würde das aussehen? Wo wäre sie? Was für Torten gäbe es? Hast du da Vorstellungen?
Oh, das ist ganz schwierig. Wo wäre sie? Also gut, genau. Wo wäre sie? Ich muss sagen, momentan als allererstes fällt mir ein, ich hätte wahnsinnig gerne eine Hochzeit auf Santorini. muss ich echt zugeben. Ich beobachte, also man ist ja so miteinander connected, über länderübergreifend mit verschiedenen Hochzeitsplanern, Floristen. Man beobachtet sich so ja länderübergreifend und da ist eine Hochzeitsplanerin, die ich auch oft schon beobachte, wenn sie Hochzeiten hat, und da gibt's Traumlocations. Also das wäre so meine Dreamlocation, was ich so aktuell sagen würde, wirklich, wenn man einen mega schönen Ausblick hat, draußen, komplett draußen eine Hochzeit mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, spät anfangend nachmittags, Lichterkettenhimmel irgendwie, so stelle ich mir das vor, ja, ein lockeres, entspanntes Essen und auch ein ganzes Wochenende. Ich würd auch sagen, also wenn ich jetzt nochmal heiraten würde, das wäre so meins, am Freitag anreisen, da schon schön mit der Familie feiern, Samstag die Hochzeit und am Sonntag dann sozusagen noch ein tolles Brunch und zusammen heimfahren, das wäre so, doch, das wäre meine Traumhochzeit oder das wäre meine Traumhochzeitsplanung, sagen wir es mal so.
Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und mit der griechischen Insel hast du mir eigentlich eine ganz gute Überleitung gegeben. Wir kommen jetzt zu den Sätzen, die du gleich vervollständigen darfst. My big fat Greek wedding, finde ich.
Finde ich super schön. Und in Santorini.
Ehrlicherweise, glaube ich, der einzige Hochzeitsfilm, den ich öfter mehrmals gesehen habe. Irgendwie holt er mich ab.
Der ist super. Also ich liebe diesen Film vor allem, als sie der Familie sagt, dass er kein Fleisch isst, dann sagen sie, dann machen wir Lamm. Daran muss ich immer denken und ich muss mich totlachen. Ich finde den Film grandios. Wirklich ganz, ganz toller Film.
Absolut. Die schönste Hochzeitslocation, an der ich bisher eine Hochzeit veranstalten durfte, war?
Ja, da würde ich jetzt sofort sagen, oh, das sind ganz viele, aber ich würde jetzt einfach spontan sagen, der Moorhof in Rheinland-Pfalz. Das ist wunderschön. Das ist die Toskana aktuell in Deutschland, was ich sagen würde. Den fand ich ganz toll.
Den Ausdruck kenne ich auf jeden Fall. Ich komme aus Baden-Württemberg an der Nähe zu Rheinland-Pfalz und da hört man das öfter.
Ja.
Die schönste Hochzeitslocation in der Region, an der ich gerne eine Hochzeit veranstalten würde.
Also ich muss sagen, in der Region hatte ich schon fast überall Hochzeiten. Das ist jetzt echt schwierig, wenn ich jetzt einen Namen sagen muss, weil ich ganz viele gut finde. Das ist ganz, ganz schwierig. Boah. Also ich finde das Kurhaus wunderschön. Ich finde das Maximilians wunderschön, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde Gut Mergentau, Schwabhof, also wir haben ganz, ganz viele tolle Locations hier im Raum Augsburg. Mich da festzulegen, was das Allerschönste ist, ist ganz schwierig. Das kann ich eigentlich fast gar nicht, weil es kommen ja auch immer wieder neue Locations.
Na gut, lass ich dir durchgehen. Dafür würde ich gerne, dass du dich bei der nächsten Frage oder beim nächsten Satz festlegst. Meine liebste Hochzeitstorte ist eine...
Ein Naked Cake.
Und nach was schmeckt die?
Fruchtig. Es ist keine Zuckerglasur drüber, also kein Fondant, weil das mag ich nicht so gerne. Also es heißt, die wäre definitiv fruchtig. Erdbeer, Zitrone, Maracuja, das wäre meins.
Wenn ich nicht gerade Hochzeiten plane, mache ich am liebsten?
Die Zeit mit meiner Familie verbringen. Das ist wirklich so, das finde ich am allerschönsten.
An Augsburg nervt mich.
Was nervt mich an Augsburg? Ja, vielleicht, dass es manchmal sehr grau ist.
Ja,
stimmt.
Sehr passend
entweder,
zu unserem Aufnahmetag.
Ja, stimmt. Entweder, dass wir bewölkt, dass es bewölkt ist oder dass wir, dass es so grau ist. Das ist das, was mir jetzt spontan einfallen würde.
Und trotzdem bist du hier geblieben all die Jahre.
Ja, weil ich liebe einfach Augsburg.
Passt zum nächsten Satz. Mein Lieblingsort in Augsburg ist.
Ja, das ist die Altstadt. Und ohne Werbung zu machen, finde ich den Damenhof auch ganz schön. Ich finde, Augsburg ist eine wunderschöne romanische Stadt.
Absolut. Apropos romanisch, die letzte Folge bei uns mit Sebastian Geierhus, dem Stadtarchäologen, wird auch nochmal verlinkt. Könnt ihr sehr gerne reinhören. Dann noch ein letzter Satz. In Zukunft möchte ich.
Ja, in Zukunft möchte ich meinen Beruf definitiv noch weiter ausüben, noch ganz, ganz viele Jahre. Und ja, so glücklich sein hier in Augsburg, wie ich es aktuell bin. Mir fällt wirklich an nichts. Ich bin sehr, sehr zufrieden und freue mich über jeden Kunden, der auf mich zukommt und wie gesagt, hofft, dass ich das noch ganz lange machen kann, mein Traumberuf.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und kann nur sagen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke schön. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder einer anderen Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.